Zukunftsgespräche.
Willkommen zu einer neuen Folge von Napfgespräche, dem Podcast von Petman und Canina. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das den einen oder anderen Tierhalter tatsächlich betrifft, nämlich Diabetes mellitus bei Hunden und Katzen. Und wie immer sind Joe und Sabine am Start.
Napfgespräche, der Podcast.
In der letzten Folge haben wir über die Pankreas und ihre Erkrankungen gesprochen. Diabetes mellitus kann als sekundäre Erkrankung infolge einer Pankreatitis, also einer Bauchspeicheldrüsenentzündung oder einer exokrinen Pankreasinsuffizienz, die wir EPI nennen, auftreten. Das geschieht, wenn die Funktion der Bauchspeicheldrüse langfristig gestört wird. Also wenn die Pankreas durch Entzündungen oder Gewebeschäden nicht mehr ausreichend Insulin produziert. Eine frühzeitige Diagnose, eine angepasste Therapie und eine konsequente Überwachung sind essentiell, das heißt lebensnotwendig, um Komplikationen zu vermeiden und die Lebensqualität deines Tieres zu sichern.
Typ 1 ist häufiger bei Hunden als bei Katzen anzutreffen, obwohl beide fast gleich übergewichtig sein können, als Beispiel noch zusätzlich zu der EPI oder Pankreasentzündung. Sie betrifft vor allem mittelalte bis ältere Tiere und einige Rassen wie Pudel, Samoyeden oder Beagles, nur als exemplarisch genannt hier, die haben eine gleiche genetische Prädisposition. Typ 1 Diabetes kommt bei Katzen vor, ist jedoch wesentlich seltener als Typ 2, welches die häufigste Form von Diabetes bei Katzen ist und tritt vor allem bei älteren, wie gesagt, schon übergewichtigen und weniger aktiven Tieren auf. Bestimmte Rassen wie Burmesen haben da ein erhöhteres Risiko. Ja, und heute möchten wir uns den Fokus darauf legen, was passiert, wenn diese Erkrankung zur Diabetes führen kann und wie man damit umgeht. Sabine, vielleicht fangen wir mit dem häufigsten Diabetestyp bei Hunden an. Kannst du uns mal ein bisschen erklären, was genau Typ 1 bedeutet?
Claro, in der Kürze liegt die Würze. Diabetes mellitus Typ 1 ist eine Form, bei der die Bauchspeicheldrüse einfach nicht mehr genug Insulin produziert. Das liegt einfach daran, dass die Beta-Zellen in der sogenannten Langerhansinsel zerstört werden. Ich muss da immer lachen, denn die liegen übrigens nicht in der Südsee, sondern in der Bauchspeicheldrüse.
Langerhansinsel, klar, Langerhans. Klar.
Du, ich kann dir sagen, woher das kommt. So eine Frage war in meiner Ernährungsberaterprüfung, wo die Langerhansinseln liegen.
Und was hast du gesagt? Um die Ecke.
In der Südsee.
In der Südsee, alles klar. Aber es stimmt insofern tatsächlich, die Langerhansinseln sind ein Teil der Pankreas und genau um die geht es. Ich erkläre mal kurz, was ich mit diesen Langerhansinseln denn überhaupt auf sich hat.
Du meinst mal kurz?
Ja, mal kurz, genau. Also, lehnt euch angespannt zurück, nein, entspannt zurück, nehmt einen Kaffee oder Tee und vielleicht einen Keks dazu und lutscht den. Das dauert dann länger. Also, die Langerhansinseln sind
Hans, nicht Hals.
Das nee, Langerhans. Jetzt, also bitte. Die Langerhansinseln sind spezialisierte Zellansammlungen in der Bauchspeicheldrüse, also der Pankreas, und spielen eine Rolle bei der Regulation des Blutzuckerspiegels. Das dürfte dem einen oder anderen geläufig sein, was das ist. Sie bestehen aus verschiedenen Zelltypen, die unterschiedliche Hormone produzieren. Und diese Hormone beeinflussen den Zuckerstoffwechsel und natürlich auch andere Funktionen im Körper, die jetzt gerade nicht so wichtig sind. Die wirken wie ein Regulationszentrum für den Blutzucker, kann man so sagen. Und die verschiedenen Hormone arbeiten zusammen, um dann den Glukosespiegel im Blut in einem engen Bereich zu halten, der für den Körper praktisch optimal ist. Also, zusammengefasst, Insulin senkt den Blutzuckerspiegel nach einer Mahlzeit. Das kennen wir. Glukagon erhöht den Blutzuckerspiegel, wenn er zu niedrig ist, zum Beispiel bei Nahrungsmangel oder körperlicher Anstrengung. Und Somatostatin reguliert die Ausschüttung dieser Hormone, um ein Gleichgewicht zu halten, habe ich doch gerade gesagt. Es ist ein Hormon. Du musst doch zuhören, das tun ja unsere Zuhörer auch. Also.
Hat Relevanz für die Krankheiten einfach.
Genau, richtig. Das nicht. Bei den Typ-1-Diabetes werden die Beta-Zellen zerstört. Die erkläre ich gleich, was das genau ist, was dann nämlich zu dem Insulinmangel führt. Und bei dem Typ-2-Diabetes besteht dann oft eine Kombination aus Insulinresistenz und einer verminderten Insulinproduktion. Bei der Pankreatitis haben wir eine chronische Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Und das kann die Langerhansinseln schädigen und Diabetes auslösen. Eine Überproduktion oder Unterproduktion der Inselhormone kann dann zu Stoffwechselstörungen führen. Bis jetzt kann das mit Sicherheit jeder nachvollziehen. Und jetzt erkläre ich mal, was die Inseln überhaupt beinhalten. Es gibt nämlich insgesamt 5 Langerhansinseln. Das sind sogenannte Hauptzelltypen auch, für diejenigen, die so ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen wollen. Erstens sind das Beta-Zellen, so 60-80%. Die machen die Produktion von Insulin, diesem einen Hormon, das den Blutzuckerspiegel senkt. Dann haben wir einmal die Förderung, nämlich die Aufnahme von Glucose aus dem Blut in Zellen, zum Beispiel die Muskeln und Fettzellen. Die Beta-Zellen regulieren die Speicherung von Glucose in der Leber als Glykogen und hemmt die Neubildung von Glucose in der Leber. Welche Relevanz hat das denn bei Diabetes? Bei der Typ-1-Diabetes werden durch das Immunsystem diese Beta-Zellen zerstört. Es wird kein Insulin mehr produziert. Zerstört hört sich schlimm an, erkläre ich aber gleich nochmal genauer. Und beim Typ-2-Diabetes, Insulin wird zwar produziert, aber die Körperzellen reagieren nicht mehr darauf. Da haben wir eine Insulinresistenz.
Das kommt ja häufig vor, auch bei Menschen, nicht?
Genau. Und dann gibt es als zweiten Typen die Alpha-Zellen. Das sind so 15-20%. Deren Funktion ist die Produktion von Glucagon, einem Hormon, das den Blutzuckerspiegel erhöht. Haben wir vorhin schon gehört. Das fördert den Abbau von Glykogen in der Leber zu Glucose, Zucker, unterstützt die Neubildung von Glucose in der Leber. Der Gegenspieler ist da das Insulin, um den Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Man sieht, wie wichtig dieses harmonische Miteinander ist, dieser Hormone. Dann haben wir als drittes die Delta-Zellen, auch nochmal 5-10%. Deren Funktion ist die Produktion von Somatostatin, einem Hormon, das die Freisetzung von Insulin und Glucagon reguliert. Das haben wir beides im Spiel. Es gibt aber diese Wirkung von dem Somatostatin, das nämlich die Hormonproduktion in den Alpha- und Beta-Zellen hemmt. Es reguliert aber auch gleichzeitig die Verdauungsfunktion, indem es die Ausschüttung von Verdauungsenzymen und Magensäure hemmt. Dann haben wir jetzt noch 2 weitere. Das eine sind jetzt noch die PP-Zellen, ca. 5%. Deren Funktion ist die Produktion von pankreatetischem Polypeptid, das die Verdauungsfunktion reguliert. Die Wirkung ist die Hemmung, die Sekretion von Verdauungsenzymen und die Kontraktion der Gallenblase. Ja, weil die Pankreas und die Galle arbeiten ja auch zusammen. Und als letztes haben wir noch die Epsilon-Zellen. Die machen weniger als 1% aus. Deren Funktion ist es die Produktion von Ghrelin, einem Hormon, das den Appetit anregt und relativ wichtig ist, weil diejenigen, die das kennen, ein Tier, das Zucker hat, das kann nicht mehr genau unterscheiden, hat es Hunger oder nicht. Es frisst und frisst und frisst und der Blutzuckerspiegel steigt. Deswegen ist es so wichtig auch, dass diese Tiere nach Möglichkeit nicht in die Nähe von sich selbst Bedienungsläden kommen können, was zum Beispiel halt eine Küche sein kann, ja, nicht nur. Oder aber, es gibt ja genügend Menschen, die so Ganztagsfutter anbieten und das wäre dann im Grunde genommen auch hier der Tod für das Tier. Ich sagte ja gerade eben, dass die Zellen vom Immunsystem zerstört werden. Die Zerstörung dieser Beta-Zellen in den Langerhansinseln der Bauchspeicheldrüse durch das Immunsystem ist eine autoimmunbedingte Reaktion und die Hauptursache für Typ-1-Diabetes. Und das geschieht durch einen folgenden Prozess. Bei Hunden und Katzen kann die Zerstörung der Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse durch das Immunsystem zur Entwicklung von Diabetes mellitus Typ 1 führen. Ja, wie gerade erklärt, handelt es sich dabei um diese Autoimmunerkrankung, wo dann leider das Immunsystem die Beta-Zellen fälschlicherweise als fremd erkennt und auch angreift. Also ist Insulin ein lebenswichtiges Hormon, das den Zucker aus dem Blut in die Zellen transportiert, wo es nämlich als Energiequelle dann dient.
Das muss ja eine unglaubliche Wissenschaft gewesen sein, das überhaupt rauszukriegen, oder?
Ja, aber das ist ja so, ich sag mal, wenn du ein bisschen in der Ernährungsphysiologie, in der Diätetik dich da eingroovst, dann hast du ja gar keine andere Wahl. Du musst dich damit auseinandersetzen, damit du weißt, wo hängt das eigentlich wie zusammen und dass es eventuell auch Rückschlüsse geben könnte, dass wenn ein Diabetes da ist, dass man auch gleichzeitig mal eben guckt, was ist mit der Pankreas los. Oder andersrum, habe ich eine Pankreasentzündung? Was sagt denn die Niere? Was sagt denn in dem Moment ganz einfach das Diabetes mellitus? Ja, da muss man halt einen Fructosamin-Test machen. Das ist dieser Langzeittest des Zuckers, um zu sehen, wo steht er denn in welchem Wert. Da kann man schon viel rauskriegen. Das Ding ist ganz einfach, dass diese Fehlsteuerung des Immunsystems nicht vollständig geklärt ist. Weil es spielt auch mehrere Faktoren dabei eine Rolle. Zum einen gibt es eine genetische Veranlagung. Bestimmte Hunde- oder Katzenrassen haben ein höheres Risiko, dass sie so eine Autoimmunerkrankung entwickeln. Zum anderen können Umweltfaktoren eine Rolle spielen. Es wird vermutet, dass Virusinfektionen oder toxische Substanzen in der Nahrung oder Umwelt den Prozess auslösen können. Was nicht selten vorkommt.
Lange forschen, ja.
Es kann auch eine sportliche Aktivität sein, eine Überforderung psychisch als auch körperlich, die das auslösen kann. Ja. In einigen Fällen kann es sogar zu einer sogenannten Kreuzreaktion kommen, bei der das Immunsystem zunächst auf ein Virus oder einen anderen Auslöser reagiert und dann anschließend erst die Beta-Zellen angreift, weil dies eine ähnliche Struktur wie der ursprüngliche Auslöser hat. Also schon sehr verzwickt. Und in dem Verlauf einer solchen Erkrankung kommt es durch die Aktivierung des Immunsystems dann zu einer schrittweisen Zerstörung der Beta-Zellen. Und spezielle Immunzellen, das habt ihr mit Sicherheit schon mal gehört, die sogenannten T-Zellen, setzen dann Stoffe frei, die die Beta-Zellen angreifen und zerstören. Gleichzeitig können dann Antikörper gegen die Beta-Zellen gebildet werden, die diesen Prozess weiter verstärken. Und mit der Zeit produziert die Bauchspeicheldrüse immer weniger Insulin, bis schließlich ein völliger Insulinmangel entsteht. Ganz einfach durch diesen Prozess.
Wahnsinn.
Die Folge davon ist, dass der Körper nicht mehr in der Lage ist, den Zucker aus dem Blut in die Zellen zu transportieren. Ja, der Blutzuckerspiegel steigt dauerhaft an und es entwickeln sich die typischen Symptome von Diabetes mellitus, auf die wir gleich noch eingehen. Das ist hier starker Durst, vermehrtes Wasserlassen, Gewichtsverlust und auch Schwäche und was auch da ist, das sind Muskelkrämpfe. Ja, also wir selbst haben auch einen Hund gehabt mit Diabetes mellitus. Die ist damit immerhin 14 Jahre alt geworden, eine wow. Haskehündin. Und bei ihr haben wir das oft festgestellt, dass sie dann plötzlich nicht mehr gehen konnte, dass sie richtige Muskelkrämpfe hatte, dass sie also ganz ja so stagmatisch ging und bis dahin, dass sie sich nicht mehr fortbewegen konnte. Da wussten wir ganz genau, oh, da ist was im Argen, ja, wenn wir nicht regelmäßig gemessen haben. Ohne Behandlung können dann schwerwiegende Komplikationen auftreten, wie zum Beispiel auch eine Ketoazidose, die lebensbedrohlich sein kann. Warum nicht alle Hunde und Katzen mit einer genetischen Prädisposition für Typ 1 Diabetes tatsächlich erkranken, ist nicht vollständig verstanden und auch nicht geklärt, weil diese Frage kommt häufiger auch in unseren Beratungsgesprächen. Vermutlich spielen hier individuelle Unterschiede im Immunsystem und der Exposition gegenüber Umweltfaktoren eine entscheidende Rolle. Ein besseres Verständnis der zugrunde liegenden Mechanismen könnte meiner Meinung nach in Zukunft dazu beitragen, da nämlich neue Präventions- oder Behandlungsmöglichkeiten zu entwickeln, sowohl im schulmedizinischen als auch alternativmedizinischen Sektor. Nochmal zurück, Sabine, was sind so typische Symptome, die Tierhalter bei ihren Hunden erkennen können?
Ja, da fange ich wieder mit so einem altdeutschen Sprichwort an. Wasser folgt Zucker, ne? Ganz klassisch sind starker Durst und häufiges Pinkeln natürlich dann hinterher auch. Ich sag mal, wie es ist bei den Tieren. Außerdem können betroffene Tiere total müde und apathisch wirken, tun sie meist auch. Und die werden dünner, obwohl sie so viel fressen, also trotz gesteigertem Appetit, sag ich mal. Die Wunden heilen schlecht und bei schweren Fällen kann es sogar wirklich zu lebensgefährlichen Komplikationen, du hast es vorhin ja schon gesagt, wie zu einer Ketoazidose kommen.
Genau,
magst du das mal erklären, was das ist für die Zuhörer?
Noch tiefer da reingehen, willst du das wirklich?
Ketoazidose, kannst du auch ganz kurz, Joe? Ich frag mal so.
Was ich, ob ich das kurz kann?
Die Ketoazidose erklären.
Ich kann das doch immer nur lang. Das war, also, ja, das ist aber ganz schlimm, ne? Also, das ist eine lebensbedrohliche Komplikation durch den Diabetes mellitus. Ja, die tritt nur aufgrund eines Insulinmangels auf. Mhm. So, und die Ursache ist im Grunde genommen ein anhaltender Insulinmangel. Ja, und der führt zu einer unkontrollierten Bildung von Ketonkörpern. Mhm. So, und das ist diese Ketoazidose.
Okay. Danke.
Wie du schon sagtest, der Hund wirkt dann lethargisch und hat wenig Energie. Und was man häufig hat, ist, dass er so einen süßlichen und fruchtigen Geruch aus dem Maul hat.
Okay.
Ja, Acetose. Mm-hmm. So, und dann hecheln ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Die Hunde haben nicht Stresshecheln, sondern das ist wirklich Hecheln durch diesen Zucker und halt dieses übermäßige, wie du es halt auch sagtest, Trinken und dann natürlich auch Urinieren und Flüssigkeitsmangel. Also das sind solche Sachen, das hat man dann sehr häufig. Und das, wenn das nicht behandelt wird, kann das halt zum Koma und schließlich auch leider zum Tod führen. Das klingt alles ganz ernst, denke ich, und ist auch richtig so. Aber was ist bei der Behandlung deiner Meinung nach besonders wichtig, Sabine?
Ja, erstmal, dass die Behandlung überhaupt unerlässlich ist. Ja, also ab zum Tierarzt, das ist absolut wichtig. Und das bedeutet dann eben auch in den meisten Fällen eine Insulintherapie und, wie immer, absolut nötig, eine angepasste Ernährung. Na, Hunde sollten mindestens zweimal täglich gefüttert werden, möglichst auch zur gleichen Zeit, ne? Dass der Blutzuckerspiegel nicht so wahnsinnig schwankt. Und die Futterzusammensetzung muss immer konstant bleiben aus diesem Grund. Und wichtig ist eben auch, dass die Kohlenhydrate reduziert werden, um diese Schwankungen im Blutzuckerspiegel zu vermeiden.
Ja, gerade die Kohlenhydrate, das sind immer so Sachen, es gibt ja komplexe Kohlenhydrate, um nach Möglichkeit den Insulinspiegel, den Blutzuckerspiegel auch wirklich langfristig auf einem Niveau zu halten. Und da gilt es halt wirklich darauf zu achten, Kohlenhydrate, ich muss gucken, wo ist am wenigsten Zucker drin. Und deswegen sind dann in dem Moment oftmals proteinreiche Ernährung recht wichtig, wo es dann aber auch nicht zu viel sein darf, weil dann die Niere wieder belastet wird. Und wenn dann ein Hund dann auch noch eine zusätzliche Problematik mit dem Magen hat, wo dann meinetwegen die Magenschleimhaut auch sehr, sehr, sehr angegriffen ist und das sehr übersäuert ist, dann haben wir da eine Kombination, die echt nicht witzig ist.
Nee, da können wir aber sehr schön mit der Magenbalance arbeiten von Canina. Das beruhigt unglaublich und entgiftet halt auch, bindet, entgiftet. Und durch diese Slippery Elm da drin kommt da auch so eine Schleimschicht in die mit ins Spiel und das beruhigt total den Magen.
Ja, und bei Fatman haben wir ja auch schön gewolfte Produkte. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Ja. Die Pankreas, die muss ja, hatten wir in der letzten Sendung gesagt, nach Möglichkeit nichts Großstückiges haben, sondern Kleinstückiges, wenig Faser. Das heißt, das muss auch wirklich hoch aufgeschlossen sein, das Produkt. Am besten gedünstet oder schön weich gekocht alles. Man sollte auch dort, das jetzt auch vom Petman, die Sachen jetzt, natürlich sollen sie warm sein, aber ich würde sie nochmal wirklich schön auf Temperatur bringen, vielleicht nochmal andünsten, dass es so leicht wie möglich verträglich ist für die Pankreas und letztendlich hinterher auch den Blutzuckerspiegel sehr lange auf einem Niveau hält. Dann gibt es noch den Typ 2 bei Katzen. Ja, wir haben ja so Typ 1 Hund und Katze, Typ 2 Hund und Katze, aber der Typ 1 ist ja das, was eher beim Hund vorkommt und der Typ 2 ist ja das eher, was bei Katzen vorkommt. Was denn hier der Unterschied?
Bei Typ 2 liegt das Problem weniger in der Produktion von Insulin als in der sogenannten Resistenz, also in der Insulinresistenz. Die Zelle reagiert halt einfach nicht mehr auf das Insulin, das ist doof, ne? Obwohl die Pankreas oft versucht, das durch eine gesteigerte Insulinproduktion auszugleichen. Aber irgendwie reicht das nicht mehr aus und dann steigt der Blutzuckerspiegel.
Das heißt, Typ 2 hängt stärker auch mit äußeren Faktoren zusammen?
Jo, genau. Ernährung, Bewegung und Übergewicht, ne, das ist ja immer wieder das Gleiche, spielen hier eine Riesenrolle bei der Erkrankung.
Aber Katzen sind ja fast nur Pouch, oder viele Katzen sind Couch-Potatoes oder Wohnungsbesetzer, Hausbesetzer. Nicht unbedingt Freigänger, das heißt, Bewegung ist ja nicht so viel.
Nee, das ist bitter, ne? Also die sitzen wirklich auf der Gardinenstange oder eben, wie du sagst, auf der Couch.
Auf der Gardinenstange.
Mhm. Ja, viele Katzen sind heutzutage zu wenig aktiv und haben ein Überangebot. Da liegt leider auch der Hase im Pfeffer an hochkalorischem Futter, was halt eben den Stoffwechsel massiv belastet.
Ich muss nochmal zurück zu der Gardinenstange und ich stelle mir da gerade Garfield drauf vor.
Ach so.
18 Kilo Gewicht auf einer dünnen
Gardine. Da brauchst du einen großen Dübel, du.
Nicht nur das. Also wenn der sich dahinter verstecken will, Aber wie sieht denn zum Beispiel also eine Therapie bei Typ 2 aus? Futtertherapie oder überhaupt
Im Grunde Therapie. Ist es das, was die Menschen bei den Tieren besser hinkriegen als bei sich selbst. Denn in vielen Fällen lässt sich Typ 2 durch eine Umstellung des Lebensstils gut in den Griff bekommen.
Katze raus.
Nein, das bedeutet,
Hund hinterherjagen.
Achtung, weniger Kalorien, hochwertiges Futter, ganz hochwertiges Futter und zwar mit einem niedrigen glykämischen Index und mehr Bewegung.
Da haben wir es wieder, der glykämische Index. Ne? Genau. Also, dass der Blutzuckerspiegel schön stabil bleibt. Gibt es tolle Produkte für.
Absolut. Ne? Und bei Bedarf kann auch Insulin eingesetzt werden. Das geht. Warum nicht? Bei Katzen kann man das im Übrigen, da kann ich nochmal eine Geschichte aus dem Leben erzählen. Also so rum.
Nun kümmt.
Ja, wenn wir die gespritzt haben, ne, diese Diabetes-Katzen, konnte man bei einer richtigen Ernährung häufig schon, Achtung, nach 3 Tagen feststellen, dass die total gefaucht haben, wenn wir mit der Spritze kamen.
Hm.
Das ist unfassbar, was das für einen Einfluss auf diese Erkrankung hat, anständig in Anführungszeichen zu ernähren.
Das ist aber generell so, denn du musst ja auch, wenn du so einen Diabetes mellitus hast, musst du ja regelmäßig ein sag mal, Blut nehmen, dass du ein Blutspiegel erstellst über einen Tag, um zu sehen, so wie sieht das denn aus, morgens, vormittags, mittags, nachmittags, abends, dass man einfach sehen kann, wie ist denn der Blutzuckerwert. Darüber hinaus muss ich das ja auch einstellen. Das bestimmt ja auch hinter die Menge des Insulins, die ich spritzen muss, die auch abhängig ist vom Gewicht, das kann ich berechnen. Und oder das berechnet euch der Tierarzt auf jeden Fall. Und dann wird das gespritzt unter die Jacke, das heißt, es wird subkutan und das Fell gespritzt. Ja. Da muss man keine Angst vor haben. Das ist ein bisschen Training und geht relativ flott. Das Thema ist nur, Katzen sind da ein bisschen empfindlicher als Hunde es sind.
Und fegen dir eine, so schnell kannst du gar nicht gucken.
Und der Hund ist das nicht so dramatisch. Also ich habe unsere Hündin immer hinten in der Flanke, ganz vorsichtig. Das hat die überhaupt gar nicht mitgekriegt. Und dann hat die da ihr Insulin gespritzt bekommen. Das habe ich teilweise auch gemacht, wenn die gepennt hat. Also das war überhaupt gar kein Problem. Aber es muss regelmäßig gemacht werden, ne? Und man muss immer darauf achten, so ein bisschen auch an den Einstichstellen, dass sich da nicht irgendwie was bildet, ne? So diese entsprechenden Knubbel und die sich entzünden und sowas, das wäre schon etwas, was nicht so toll ist. Und dann können die Hunde auch schon mal sagen, die sehen bloß die Spritze so, Alter, und tschüss. Aber ich sag mal, das Spritzen ist gar nicht das Schlimme. Schlimmer ist das Blutziehen. An welcher Stelle? Da wird es nämlich dann tricky. Und wir haben meistens das Ohr genommen, haben oben die Ohrspitze freigemacht, so ein bisschen die Haare weggenommen, haben das so etwas umgedreht, haben so lange gepumpt, bis wir sahen, okay, da ist jetzt in der Mitte durchs Ohr läuft ja eine schöne Ader durch. Und die haben wir genommen und haben da reingepiekst und haben das Blut gezogen. Das ist eine Möglichkeit, muss man bei jedem Hund unterschiedlich testen, aber wenn ich regelmäßig Blut ziehen muss, dann kann es dann passieren, dass die dann hinter den Kopf wegziehen und sagen so, Alter, nicht mit mir. Aber es muss. Es muss ja irgendwie einen Blutzuckerspiegel oder ein zumindest einen Blutzuckerwert haben über einen ganzen Tag und muss dann hinterher sagen, okay, nach einer Zeit, wir haben auch nicht mehr jeden Tag Blut gezogen, sondern das ein-, zweimal die Woche gemacht, weil wir hinterher natürlich auch sehen konnten, dem Hund geht's gut. Das Fressverhalten ist relativ normal. Das Insulin, wir sehen, wann es anfängt zu wirken. Wir merken es daran, dass das Wasser weniger gesoffen wird, dass weniger gehechelt wird. In den Augen kann man es sehen. Ne? Die Augen sind nicht groß aufgerissen, sondern die sind ganz normal, die Pupillen. Das sind immer so Anzeichen. Dann merkt man hinterher schon so, oh, es geht nicht mehr weiter. Oder aber man merkt, dass sie stachsig werden.
Ja, Mensch, nur viele Menschen haben halt Schwierigkeiten, die eigenen Hunde zu pieksen, Blut zu nehmen und so weiter und so weiter. Also ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen, dass es mir dabei nicht besonders gut geht. Ich kann es einfach nicht besonders gut, meine eigenen Tiere quasi pieken oder denen irgendwie. Ich habe immer das Gefühl, ich tue denen weh.
Ja, jetzt haben wir heute das Thema ja generell mal überhaupt, wie entsteht so Diabetes mellitus? Und du hast ja schon ein bisschen was zum Thema Ernährung gesagt. Wir spoilern jetzt mal, in der nächsten Sendung geht es nämlich dann halt um Ernährungsformen für Diabetes mellitus. Aber was kannst du denn jetzt schon mal für allgemeine Tipps geben, die bei beiden Typen, also Typ 1 und Typ 2 helfen kann, sowohl Hund als auch Katze?
Ja, was wir halt schon gesagt haben, aber wir sollten halt bei beiden Formen ein Futter mit einem niedrigen glykämischen Index bevorzugen. Na, also es gibt da verschiedene Ansichten. Nichtsdestotrotz ist das wirklich wichtig. Und wenn Kohlenhydrate, also das meine ich jetzt, das ist dann eine andere Ansicht, dann konstant in der Menge und vorzugsweise eben aus Quellen wie Zellulose, Karotten und Pektin oder Pektin. Ja, bei Katzen sollten immer die Fette moderat bleiben und bei Hunden ohne eine Pankreaserkrankung kann die Fettmenge ganz normal bleiben oder ganz normal sein oder so, wie sie es halt immer hatten. Das ist so das, was wir grundlegend tun können.
Ja, ein Beispiel ist nur, wie gesagt, in der nächsten Sendung gehen wir da tiefer drauf ein. Aber jetzt so für den Schnellhörer, das ist einmal, wir haben einen niedrigen Index bei Hafer. Wir haben ihn bei Süßkartoffeln und wir haben ihn bei Gerste. Ja, und hoch ist dann in dem Moment Reis. Viele Hundeernährungen haben Reis, Mais und halt auch Weizenmehl. So, das Weizenmehl sind dann dementsprechend all diejenigen, die bisher es natürlich mochten, vielleicht einen schönen Hundekuchen zu bekommen. Ja, und wo dann halt Weizenmehl drin ist und das darf dann natürlich in dem Moment nicht mehr. Und vor allen Dingen die ganzen Leckerlis. Ach je. So, bei den Katzen haben wir es dann eigentlich Huhn, Rind und Fisch. Ne? Da haben wir keine Kohlenhydrate drin, essen die ganz gerne. Und Zucchini oder Kürbis, das sind solche Sachen. In Schnellschuss jetzt einfach mal.
Zucchini damit, ist cool, ja genau.
Ne, damit können wir dann Flüssigkeit natürlich in das Tier reinbekommen. Ganz, ganz, ganz toll. Und das sind so mal auf die Schnelle gesagt die wichtigsten Tipps jetzt. Bis zur nächsten Sendung.
Was ein Glück, dass es auch für den Humanbereich inzwischen Süßkartoffelpommes gibt.
Ja, total lecker. Absolut. Ja. Aber es klingt ja irgendwie nach einer großen Herausforderung für denjenigen, der vielleicht davor steht. Aber es ist gut zu wissen, dass man tatsächlich durch die Ernährung sehr, sehr, sehr viel steuern kann. Aber man kommt dann in dem Moment von dem Insulin nicht weg. Aber ein Tier kann damit alt werden. Mein Beispiel, unser Hund ist damit 14 Jahre alt geworden.
Ja,
völlig problemlos.
Genau. Also gerade das, was du sagst, unterstreiche ich. Diabetes ist zwar eine ernste Erkrankung, aber mit der richtigen Behandlung, also dem Wissen und der Pflege, können Hunde und Katzen trotzdem ein gutes Leben führen und alt werden. Das ist eine schöne Sache, oder?
Genau. Dann würde ich mal sagen, für heute machen wir hier einen Punkt, einen Doppelpunkt. Ist viel besser, weil nächste Sendung geht über die Fütterung bei Typ 1 und Typ 2. Und bis dahin sage ich, bleibt schön gesund, ihr lieben Tierchen. Und wir hören uns wieder. Tschüss.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Napfgespräche, der Petcast. Napfgespräche.